Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Karl und Simon mit euch über einige Frühlingsvögel sowie Seltenheiten und weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's!
Moin und herzlich willkommen zur heutigen Birdbeats Folge. Heute stellen euch Kalle und ich wieder die Neuigkeiten der Woche vor und reden ein bisschen darüber, dass eben neue Frühlingsarten eingetroffen sind, aber auch seltenheitstechnisch gab es ein paar Neuigkeiten.
Ja, absolut. Wir wollen ganz klassisch wieder mit den aktualisierten oder mit einer kleinen Neuigkeit anfangen. Wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass bei mir im Süden von Deutschland viele Singdrosseln unterwegs sind. Die sind jetzt auch bei dir oben an der Nordseeküste angetroffen. Außerdem einige Bachstelzen, die ja bei dir auch nicht das ganze Jahr über anzutreffen sind. Du meintest auch, man kann jetzt langsam nach Trauerbachstelzen oder man sollte nach Trauerbachstelzen an der Küste Ausschau halten. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also du hast total recht. Also letzte Woche war irgendwie noch ziemlich wenig los. So eine einzelne irgendwie Singdrossel hat wohl hier überwintert, aber es waren jetzt wirklich nicht viele. Und bei meinen Nachtaufnahmen ist auch aufgefallen, dass jetzt Singdrosseln wieder ein bisschen angefangen sind zu ziehen. Auch bei uns im Garten singt wieder eine. Und ich habe heute auch einfach mal auf einer 10-Kilometer-Strecke mit großteils zwar irgendwie Wiesen, wo natürlich jetzt keine Singdrosseln anzutreffen sind, aber auch mit kleinen Waldstückchen und eben Wohnsiedlungen da erfasst, nur beim Radfahren. Und da bin ich auf gut 15 Singdrosseln gekommen auf 10 Kilometern. Und das ist natürlich ein großer Unterschied irgendwie zu letzter Woche, wo hier quasi noch gar keine Singdrossel zu finden war. Sind denn bei dir viele Singdrosseln jetzt, oder?
Also ich hatte jetzt auch schon einige singende Singdrosseln in den letzten Tagen. Das war irgendwie, ja, ist noch ein bisschen ungewohnt, irgendwie den Gesang wieder zu hören.
Ja.
In der Nachtaufnahme beispielsweise, die ich jetzt auch in der letzten Woche, weiß nicht, 5-mal, glaube ich, habe ich aufgenommen, da waren so zwischen 5 und 20 Singdrosseln pro Nacht drauf.
Wow.
Und jetzt sind sie auch tagsüber überall zu hören. Also man merkt doch, dass wie diese eine Woche Unterschied echt nochmal einige Singdrosseln mehr gebracht hat. Also
ja.
Da hat sich einiges getan.
Ja, sehr cool. Da merkt man ja, dass auch nicht nur bei mir irgendwie die Singdrosseln zunehmen, sondern im Süden, kein Wunder, noch deutlich mehr unterwegs sind. Und ich finde es ganz cool, dass jetzt so langsam ein paar Frühlingsarten wiederkommen. Und genau wie du gerade eben auch schon angesprochen hast mit den Bachstelzen, die sind hier auch frisch eingetroffen. Und da empfiehlt es sich, jetzt mal die Bachstelzen ein bisschen genauer durchzugucken, weil jetzt um die Jahreszeit verhältnismäßig viele Trauerbachstelzen dabei sind. Heißt die Unterart Yarelli, die englische Geschwisterart oder Unterart vielmehr, die insgesamt wesentlich dunkler und kontrastreicher gefärbt sind. Und im Binnenland sind die immer noch sehr selten, aber die Chancen steigen, um die Jahreszeit welche anzutreffen. Und da kann es auf jeden Fall spannende Nachweise geben. Also würde ich auch jetzt jedem empfehlen, die Bachstelzen mal genauer anzugucken.
Ja, schadet auf jeden Fall nicht. Ansonsten, das Frühjahr, ja, steht vor der Tür. Morgen, wenn ihr das hört, der ist ja schon wieder der 1. März. Rebhuhn und Spechte, die Kartierungen gehen langsam los. Die Monitoring-Frühstarter sind ja wirklich Rebhuhn und die Spechte, wo jetzt wirklich auch schon die Gesangsaktivitäten sehr, sehr hoch sind. Bei den Rebhühnern ist es zum Beispiel so, also ich kartiere die aktiv. Letzte Woche waren bei uns zum Teil noch die Rebhühner in Ketten, also in Familienverbänden unterwegs und noch keine Revieraktivitäten waren zu sehen, also so überwintern die. Und jetzt so in den letzten Tagen waren schon vereinzelt abends in der Dämmerung rufende und Rebhühner zu vernehmen und die Ketten haben sich zumindest bei uns relativ aufgelöst. Und das ist immer so der Startschuss für die Rebhuhnkartierungen, die Spechte ja auch schon seit Mitte, Ende Februar. Ja, das ist so ein kleiner, eine kleine Erinnerung an euch, dass es Frühjahr jetzt losgeht, dass die Kartierung vor der Tür steht und wer da noch nichts geplant hat, ja, letztendlich kann man in vielen oder an vielen Orten ehrenamtlich auch mithelfen, dort nochmal beispielsweise bei den Rebhuhnkartierungen, Spechtekartierungen, Monitoring seltener Brutvögel, häufiger Brutvögel, bei diesen ganzen Kartierungen mithelfen oder auch private Kartierungen planen. Was hast denn du da so geplant, Simon, dieses Jahr?
Also ich bin auf jeden Fall bei verschiedenen Kartierungen auch wieder eingeplant, aber das sind insgesamt eher so ein paar Sommerarten, ein paar seltenere Sommerbrutvögel wie Neuntöter, der hier nur noch sehr lokal brütet, aber auch andere Arten. Und bei mir geht es eben jetzt noch nicht los, aber Rebhuhn interessiert mich auch. Ich habe hier ein einzelnes Brutpaar, das sich seit Jahren irgendwie hält, quasi, ohne irgendwie das Neue dazukommen und immer nur in einem sehr kleinen Bestand. Letztes Jahr zwar mit Bruterfolg, aber auch nur drei Jungvögel, was nicht besonders viel ist. Deswegen frage ich mich gerade wirklich, hast du denn so viele Rebhühner bei dir, Kalle? Ich dachte, Rebhühner sind insgesamt sehr selten geworden.
Ja, sehr selten trifft es, glaube ich, sehr gut. Das Rebhuhn ist ja wirklich einer der Vögel, die es mit der Intensivierung der Landwirtschaft am meisten zu kämpfen haben, da wirklich stark, sehr rapide in den Bestandszahlen in die Knie gegangen sind. In meinem Heimatort gibt es noch 53 Brutpaare. Ich weiß nicht,
Wow.
ob man da stolz drauf sein kann. Also es sind wahrscheinlich auch nur noch Bruchteile von dem, was mal da war. Aber immerhin. Wir haben allerdings ein Problem, dass wir viel, viel mehr Männchen als Weibchen haben.
Okay.
Und zwar aus dem spannenden Grund, dass bei uns sehr viel Kleegras angebaut wird und die Rebhühner mögen dieses Kleegras und brüten dort gerne drin. Und Kleegras wird zur Brutzeit des Rebhuhns ja, gemäht und leider kommt es immer wieder dazu, dass Weibchen, brütende Weibchen, die sich auf ihre Tarnung letztendlich verlassen, dann ausgemäht werden, weil sie in diesem Kleegras sind und nicht wegfliegen. Und deshalb haben wir bei uns in der Region haben wir tatsächlich einen Männer-Männchen-Überschuss und ja, einen letztendlich viel zu geringen Weibchenanteil. Und dadurch, ja, könnten eigentlich noch viel, viel mehr Brutpaare drin sein. Aber ich bin mal gespannt, was diese Kartiersaison so mit sich bringt. Ich hoffe, dass zumindest bei uns lokal das Rebhuhn ja weiter seinen Bestandstrend leicht nach oben fortsetzen kann.
Ja, definitiv. Also Rebhuhn ist auch was, das, was ich mitbekommen habe, einfach sehr selten geworden, mancherorts ausgestorben. Und nur, also an ein paar Stellen gibt es noch ganz akzeptable Bestände, aber es ist, wie du meintest, wahrscheinlich nicht mehr das, was es früher mal war. Und da sollte man auf jeden Fall irgendwas machen, um die Art langfristig erhalten zu können. Deswegen finde ich auch solche Kartierungen sehr spannend, dass man nochmal bestimmte Ergebnisse über solche Arten bekommt. Und wenn man sich mal freiwillig irgendwie bei sich lokal engagiert, für bestimmte Arten zu kartieren, bekommt man natürlich auch Einblick in bestimmte Arten und kann dadurch noch mehr über die heimischen Arten und deren Verbreitung kennenlernen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, denn einzelne Arten zu kartieren ist auch am Anfang echt einfach und kann eigentlich jeder machen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann erkundigt euch einfach mal, was lokal auch für Möglichkeiten angeboten werden.
Absolut. Ja, also es ist tatsächlich sehr einfach. Man muss letztendlich nur den einen Ruf drauf haben. Und was ich auch schön finde, es ist ja nicht nur, dass man wirklich was ja, zum Beitrag oder einen Beitrag zur Wissenschaft leistet, sondern also ich persönlich habe durch die Kartierung einfach das Rebhuhn sehr gut kennengelernt, konnte einfach so viele Rebhühner beobachten, die ich sonst nie sehen würde, einfach auch neue Strecken kennengelernt, wo Rebhühner noch vorkommen. Und natürlich der Einsatz der Klangattrappe, der ja bei der oder für den wissenschaftlichen Zweck dann genehmigt ist, der hilft natürlich auch dabei, dass man einfach mehr Rebhühner zu Gesicht bekommt. Ich würde aber einfach mal sagen, wir fangen mal an mit den Updates.
Genau.
Wir haben ja einige Arten, die schon in den letzten Folgen, in den letzten Wochen in Deutschland anwesend waren, zum Beispiel den Drosseluferläufer in Schleswig-Holstein, der nach wie vor noch da ist. Ja, langsam sind nicht mehr ganz so viele Leute dort. Vielleicht haben die meisten lokalen Ornis den schon ein, zwei, dreimal gesehen. Aber der Drosseluferläufer ist nach wie vor noch da.
Genau, aber auch andere Arten, die wir in den letzten Wochen schon angesprochen haben, sind weiterhin da. zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen in zwei Landkreisen Saitensänger auch zum Teil singt. Ist natürlich spannend, ob die dieses Jahr auch wieder in bestimmten Regionen zur Brut schreiten werden. Außerdem ist auf Helgoland wieder eine Polarmöwe aufgetaucht, nachdem die letzte Jahr für zumindest ein paar Tage nicht mehr gemeldet wurde. Sehr spannend finde ich auf jeden Fall die Weißkopfruderente. Über die hatten wir ja schon mehrfach berichtet, die sich eben in Bayern aufhält. Und bis Dienstag wurde diese auch noch in Wangen gesichtet. Und jetzt ist auch ein Weibchen in Ingolstadt aufgetaucht, was, glaube ich, so 50 Kilometer Luftlinie, Pi mal Daumen, entfernt ist. Und da bietet es sich natürlich an, anzunehmen, dass es das gleiche Individuum ist. Wie denkst du davon, Kalle?
Ja, also es scheint schon ganz gut zu passen. Die in Wang war am Dienstag zuletzt dort gesichtet, beziehungsweise zuletzt dort gemeldet. Und jetzt ist sie am Samstag in Ingolstadt aufgetaucht. Das würde ja schon wie die Faust aufs Auge passen. Mal sehen, ob vielleicht in Wang die nochmal auftauchen sollte oder ob es das damit dann war. Mal sehen, ob sich das klären lässt. Aber wir haben auch noch eine neue Meldung, die
Oh
frisch am
ja.
Samstag reingekommen ist. Ja, eigentlich ein ganz guter Kracher. Willst du da mal noch drauf eingehen?
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Genau, heute ist in Sachsen, genauer im Ort Beutha in der Stadt Stolberg im Erzgebirgskreis, eine Rostflügeldrossel aufgetaucht. Eine, wie ich finde, sehr hübsche Art, die ein bisschen durch Gesichtszeichnung auffällt und sonst eigentlich schlicht gefärbt ist, aber eben den Namens gebenden Rostflügel hat, heißt der Flügel ist so ein bisschen orange-bräunlich gefärbt und eine wurde eben fotografiert um ungefähr 16 Uhr und hielt sich in einem Trupp mit Wacholderdrosseln und Staren auf. Es gab auch ziemlich zeitnah Nachsuchen, die aber bis das Licht weg war, keinen Erfolg mehr hatten, da der Trupp mit den Wacholderdrosseln und Staren noch abgeflogen ist. Wobei man, denke ich, davon ausgehen kann, dass die nur zum Schlafplatz dann geflogen sind. Und daher sind die Chancen gut, dass der Trupp morgen wieder auftaucht und dann die hübsche Rostflügeldrossel noch dabei ist. Und da ist es natürlich spannend, ob dann morgen die Nachsuchen Erfolg haben. Also, wie findest du die Rostflügeldrossel? Also, ich finde, das ist eine total hübsche Art.
Ja, absolut. Auch schön, dass ein Foto dazu aufgetaucht ist, sodass wir da nicht irgendwie, ja, so mit Vermutungen letztendlich hier im Podcast argumentieren müssen, sondern dass wir wirklich sagen können, ja, das Foto sieht gut aus, das ist eine Rostflügeldrossel und die Informationen, die wir vorliegen haben, dass dieser Trupp von Wacholderdrosseln und Staren tatsächlich relativ standorttreu zu sein scheint und deshalb erhoffe ich mir, glaube ich, viel von dieser Nachsuche der lokalen Beobachter dort morgen. Und dann ja, können wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen, dass da vielleicht noch weitere Bilder oder noch weitere Beobachtungen zumindest dieser schönen Rostflügeldrossel auftauchen. Hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall. Will ich nochmal als Info auch an die Zuhörer jetzt, nicht, dass das irgendwie durcheinander kommt. Wenn wir jetzt von heute sprechen, meinen wir Samstag. Und wenn wir von morgen sprechen, meinen wir Sonntag, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt gerade quasi Samstagnacht haben und die Folge aufnehmen. Also nicht wundern, dass der Vogel dann für euch gestern schon entdeckt wurde, also Samstag, für uns eben noch heute.
Genau. Ja, das war es eigentlich schon wieder von den deutschen Meldungen.
Genau.
Ja, werfen wir trotzdem mal noch kurz einen Blick in die Schweiz nach Österreich. In Österreich wurden am Freitag im Seewinkel am Zicksee 7 Zwerggänse beobachtet. Eine relativ hohe Zahl. Simon, du hattest vermutet, dass sie aus einem Ausbildungsprojekt kommen. Hast du da noch mehr Informationen zu?
Jetzt keine komplett konkreten, aber die Zwerggans ist ja in ihrem weltweiten Bestand sehr bedroht. Die Bestände nehmen stark ab und eigentlich eine wirklich komplett wilde von Zwerggans anzutreffen, ist ziemlich unwahrscheinlich, auch da die Population einfach total gering ist. Und ich denke, in dieser Anzahl 7 ist es relativ naheliegend, dass es welche aus dem oder einem der Auswilderungsprojekte sind. Da waren auch in Deutschland immer mal wieder kleine Trupps, die dann eben durch die Ringe dem Projekt zugeordnet werden konnten. Und da die Zwergrans eben sonst quasi aussterben würde, gibt es zum Glück auch diese Wiederansiedlungsprojekte, bei denen Zwerggänse eben wieder an neue Zugrouten ein bisschen gewöhnt werden, um bessere Überlebenschancen zu haben. Und das wäre jetzt einfach meine Vermutung, dass es damit zusammenhängt, aber ich habe da auch keine Beweise für. Vielleicht erfahren wir irgendwie die Tage nochmal nähere Informationen, dass man da nächste Woche drauf eingehen kann, wenn die Vögel sich noch länger aufhalten.
Ja, gab es ja jetzt bisher nur die Meldung am Freitag. Mal sehen, ob da noch was kommt. Allerdings gibt es aus Österreich noch eine andere, beziehungsweise zwei spannende Meldungen von einem Kormoran der Unterart Carbo. Zum einen am großen Viehofer See und in Greifenstein. Den Kormoran der Unterart Carbo von den ja, heimischen Kormoran zu unterscheiden, ist ja nicht ganz so einfach. Simon, du hast dich damit ja mal ein bisschen genauer beschäftigt. Auf was sollte man da achten?
Genau, also ich habe da auf jeden Fall auch verschiedene Artikel mal zugelesen, da ich die Unterarten echt spannend finde. Erstmal zum Klarstellen, unsere normale Unterart ist Siensis, Sinensis, also lateinische Aussprache und so ist jetzt nicht ganz so meins. Und die Unterart Carbo ist quasi die Nominatform und ist eher so an der Atlantikküste Nordwesteuropas zu finden. Grundsätzlich gibt es total wenig Nachweise der Unterart Carbo, weswegen die auch als noch sehr selten gehandelt wird. Erkennen kann man die nämlich nicht so leicht. Das Einzige, was nach aktuellem Stand, nach einem Artikel von Newson, also von 2004, bekannt ist, ist, dass der Schnabelwinkel bzw. der sogenannte Gularwinkel diagnostisch ist. Wenn der unter 65 Grad ist, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass es die Unterart Carbo ist. Bei größer als 73 Grad Sinensis und dazwischen kann man es eben nicht sicher sagen. Und andere Merkmale sind zum Beispiel die Größe, Kopfform, die Haut am Zügel, Ausdehnung und Form des Schweifes am Kopf im Prachtkleid oder auch Mauserzeitpunkt ins Prachtkleid. Aber das ist eben sehr variabel und ist nicht diagnostisch, kann diese Bestimmung nur unterstützen. Und dementsprechend ist eigentlich die einzige Chance, dass man den Schnabelwinkel, den Gularwinkel misst. Und das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man Perspektive und so weiter betrachten muss und den Vogel nah genug sehen muss und eigentlich im Optimalfall Fotos braucht. Und dementsprechend ist es natürlich irgendwie wahrscheinlich, dass auch bestimmte von denen übersehen werden. Aber es ist einfach total schwierig, weil es eine große Hybridisierungszone gibt. Genau, und es gibt eben total wenig Nachweise von der Unterart Carbo, obwohl es in Deutschland ja auch zum Beispiel viele Kormorane insgesamt gibt. Ich habe mal eine kleine Quizfrage an dich, Kalle. Denn in Sachsen-Anhalt wurden in den Wintern von 2007 bis 2009 95 Kormorane geschossen. Rate mal, wie viele davon der Unterart Carbo zugeordnet wurden oder werden können.
Oh je, keine Ahnung, ich tippe einfach mal 5 Stück.
Ja, gar nicht mal so schlecht eigentlich. Tatsächlich waren es ganze 12 Stück, die der Unterart Carbo zugeordnet wurden oder werden konnten. Und das finde ich total spannend, dass von 95 Kormoranen insgesamt 12 der Unterart Carbo dabei waren. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, es gibt vielleicht in Deutschland in den letzten 10 Jahren 12 Nachweise der Unterart, so grob geschätzt, also total wenige. Und da ist es natürlich naheliegend, dass es vielleicht doch mehr sind, als also nachgewiesen wurden. Also auf jeden Fall immer mal einen Blick wert, den Schnabelwinkel zu messen, wenn möglich.
Ja, sehr spannend, aber dafür braucht man dann halt wirklich auch ja, gute Fotos aus einem guten Winkel. Und daran scheitert es wahrscheinlich einfach häufig, dass da erstens nicht genau hingeschaut wird, vielleicht auch das Wissen nicht da ist und zum anderen halt die guten Belege auch fehlen. Allerdings, die
Ja.
zwei Bilder zu den zwei Meldungen in Österreich sahen ja vor allem in Zugehörigkeit mit der ja, Beschreibung letztendlich, sahen ja gar nicht so schlecht aus.
Ja.
Ist dann auch was für die nächste Folge, wie sich das dann entwickelt hat, ob da vielleicht noch genauere Informationen zu rausgekommen sind. Aber wenn hier über 12% oder 10% sogar in Deutschland von den geschossenen Kormoranen zu der Unterart Carbo gehören, dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal hier bei uns genauer nachzuschauen, wenn man mal die Möglichkeit hat, nah an Kormorane dran zu kommen.
Definitiv. Und für alle, die das sehr interessiert, das Thema, kann ich nochmal Literatur empfehlen. Einmal Newson et al. Von 2004, Subspecific Differentiation and Distribution of Great Cormorants in Europe. Oder auch Dornbusch et al. 2012, Nachweise von Atlantikkormoran in Sachsen-Anhalt. Das sind Publikationen dazu für alle, die sich da mehr mit auseinandersetzen wollen.
Dann habe ich jetzt schon mal Lektüre für heute Abend bei mir. Das interessiert
Ja,
mich jetzt auch.
sehr schön. Genau, dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich nochmal uns die Schweiz angucken, denn auch dort gibt es wieder Neuigkeiten. Und zwar sind in Genf und im Kanton Bern, aber da nur Mittwoch, jeweils eine Samtkopfgrasmücke gemeldet worden. Die in Genf ist ja eben schon seit etwas längerer Zeit da, ziemlich dauerhaft, aber im Kanton Bern. Da gab es nur eine Meldung vom Mittwoch. Was gab es denn sonst noch in der Schweiz, Kalle?
Ja, spannend finde ich die Zwergammermeldung des Samstags und am Freitag im Kanton Wallis. Wir hatten ja die Zwergammer schon in der letzten Folge für Deutschland besprochen, dass die jetzt auch noch weiter im Süden in der Schweiz auftaucht, ist ja mal noch mal hochkarätiger als
Ja.
in Deutschland. Insofern, ja, da bin ich auch mal gespannt und im Nachhinein kam noch sogar eine Meldung für den 13.2. rein. Ja, also Zwergammern, sehr spannender Vogel, sehr cool, dass der jetzt auch in der Schweiz aufgetaucht ist.
Auf jeden
Und
Fall.
ansonsten Zistensänger, nach wie vor, genauso wie die Orienturteltaube. Und ansonsten war in der Schweiz auch gar nicht so viel unterwegs an Seltenheiten. Es ist irgendwie immer noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Es ist überschaubar. Auch diese Woche ist ja auch gerade in Deutschland jetzt außer der Rostflügeldrossel nicht so ganz viel dazu gekommen. Aber irgendwie braucht es im Moment keine Seltenheiten, um einen nach draußen zu bewegen bei dem Wetter und irgendwie so diese Gesangsaktivitäten. Also ich bin irgendwie gerade sehr viel unterwegs, einfach weil, ja, weil der Frühling dann doch vor der Tür steht.
Ja, geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich bin echt glücklich, dass eben jetzt so die Nachtaufnahmen, das NOCMIC-Projekt weitergeht und man sehr spannende Beobachtung von nächtlichen Vögeln hat, die auch ziehen. Ich hatte jetzt in der letzten Woche zum Beispiel eine Spießente bei mir über dem Garten rufend eben auf die Nachtaufnahmen. Wenn euch das interessiert, wie man das alles macht, dann hört euch auf jeden Fall unsere NOCMIC-Podcast-Folgen an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr natürlich auch bei Instagram zum Beispiel unter den Posts der Folgen nochmal Fragen dazu stellen. Und genau, ich finde es einfach super spannend, dass jetzt das Frühjahr wieder losgeht und die ersten Arten wiederkommen. Und das werden jetzt immer mehr und immer mehr verschiedene Arten. Uferschnepfen kommen jetzt so langsam wieder, sind zumindest die ersten wieder aufgetaucht und ich finde das einfach super spannend, die Jahreszeit, weil jetzt immer wieder was Neues kommt und da natürlich dann auch die Chance dabei ist, dass irgendwas Seltenes mitfliegt, wie die
Zum Beispiel,
Rostflügeldrossel.
genau, oder die isländische Uferschnepfe, die
Genau.
kann ja jetzt auch noch auftauchen.
Auf jeden
Ja,
Fall.
es bleibt spannend. Also die nächsten Wochen werden sicherlich auch wieder die ein oder andere Seltenheit für uns zu bieten haben. Ich bin auf
Ja.
jeden Fall gespannt und ich würde sagen, wir schließen die Folge damit mal ab, damit sowohl mein als auch dein Rekorder rauskommt, um die Nachtaufnahme starten zu können.
Ja.
Wir freuen uns natürlich wie immer, dass ihr zugehört habt und würden uns auch wieder freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.
Ciao.